Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt, wie immer, Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias, wir sind weiterhin beim Thema Schwindel.
Jo, letztes Mal hatten wir über das akute vestibuläre Syndrom gesprochen. Und wir hatten gesagt, dass hier die Anamnese besonders wichtig ist und dass wir bei Patienten mit akutem Schwindel und Nystagmus zwischen einer peripheren und einer zentralen vestibulären Ursache unterscheiden müssen.
Ja, finde ich super wichtiges Thema. Deswegen fand ich auch gut, das als Einstieg in sozusagen die Schwindelerkrankung zu nehmen. Eine wichtige und gefährliche Differentialdiagnose ist eben der Schlaganfall. Und den kann man halt mit der Anamnese und der strukturierten klinischen Untersuchung eigentlich sehr gut ausschließen. Bei der Anamnese vielleicht nochmal als Wiederholung sollten wir auch auf Sensibilitätsstörungen achten, geminderte Kraft, Kopfschmerzen. Jedes für sich wäre eine Red Flag und würde bedeuten, dass man Patient auf die Stroke schickt. Und bei der klinischen Untersuchung ist HINTS das Schlagwort, also Head Impulse Test, Nystagmus, ob der Downbeat oder Richtungswechseln ist und der Test of Skew.
Heute wollen wir über den episodischen Schwindel sprechen. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus akutem und chronischem Schwindel.
Ja, das könnte man so sagen. Es kann sein, dass ich einen Patient mit einer solchen episodischen Schwindelerkrankung akut vorstellt, weil sie eben gerade Schwindel haben oder im Intervall, weil sie immer wieder Schwindel haben oder hatten, also dann in unsere Schwindelsprechstunde zumindest kommen. Die Patienten können also in einer allgemeinen Notaufnahme genauso vorstellig werden wie beim spezialisierten Facharzt, also zum Beispiel HNO-Arzt oder Neurologe.
Als HNO-Arzt denke ich bei episodischem Schwindel eigentlich gleich an die Differentialdiagnose Morbus Meniere.
Ja, und das ist auch wichtig, daran zu denken. Meniere ist ja eine Erkrankung, die wir schon sehr lange kennen. Und ich finde, wir steigen da einfach mal mit einem typischen Fall ein. Unser Patient stellt sich wegen einer wiederkehrenden Schwindelproblematik bei uns in der Klinik vor. Die ist vielleicht so vor einem Jahr das erste Mal aufgetreten.
Wenn jetzt so ein Patient zu dir kommt, hast du da eigentlich sowas wie einen Einstieg oder startest du immer gleich mit deinen strukturierten Anamnesefragen, also den vier Punkten, die wir in den letzten Folgen schon besprochen hatten? Also zeitliche Einordnung, Schwindelcharakter, Begleitsymptome, Auslöser oder Einflussfaktoren?
Also strukturiert finde ich natürlich immer gut und wichtig, weil wir dann immer gleich vorgehen. Das ist ein Qualitätsmerkmal, aber bei den Patienten mit so einer Schwindelerkrankung will ich eigentlich immer erstmal wissen, wie die Situation war, als der Schwindel das allererste Mal aufgetreten ist. Wie sich das angefühlt hat, wie lange das angedauert hat. Und die Patienten können sich an dieses erste Mal meistens besonders gut erinnern, weil sie da vollkommen unvorbereitet waren und es ein ziemlich einschneidendes Erlebnis sein kann. Und danach berichten die Patienten in der Regel, wie der Verlauf war. Und diese Schwindelereignisse bei episodischem Schwindel sind häufig relativ ähnlich. Also ist diese erste Episode meistens die stärkste und dann so ein bisschen eine Blaupause für die weiteren. Muss aber nicht sein.
Gut, aber ich hatte dich unterbrochen. Lass uns das doch einfach mal am Beispiel von Morbus Meniere durchspielen. Also jetzt, guten Tag, wie ich hier auf dem Überweisungsschein gesehen habe, sind Sie heute bei uns aufgrund eines wiederkehrenden Schwindels. Vielleicht wissen Sie noch, wann dieser Schwindel das erste Mal aufgetreten ist und können mir die damalige Situation genauer beschreiben.
Herr Dr. Albrecht, das weiß ich noch ganz genau. Das war im Jetzt, Juli war das. Da hatte ich eine ganz üble Drehschwindel. Ich weiß noch, da habe ich mich umgedreht morgens. Und dann hat es eingesetzt, zack. Und dann hat es umgefahren und es hat sich gedreht die ganze Zeit. Es ging mehrere Stunden, der ganze Morgen war das. Zum Mittagessen ist es dann wieder abgeflaut. Mir war noch so leicht übel und abends war es dann alles gut wieder. Und dann habe ich gedacht, das war's dann. Und dann kam es aber wieder. Und das war schlimm. Das kam dann wieder. Insgesamt 6-7 Mal habe ich so Anfälle gehabt.
Und jedes Mal mit Tränen, so ein bisschen Übelkeit dabei und hat mehrere Stunden angehalten.
Okay, ich versuche mal die Anamnese mit unseren vier Punkten abzuarbeiten. Bisher Punkt 1, zeitliche Einordnung. Patient erzählt, seit dem letzten Juli, jetzt irgendwie 6-mal aufgetreten, hat für mehrere Stunden, also eine bis mehrere Stunden angehalten und dann auch wieder aufgehört. Punkt 2, der Schwindelcharakter. Unser Patient hat gesagt, es dreht sich, also es ist ein Drehschwindel. Punkt 3, Begleitsymptome. Das hast du bisher noch nicht gesagt als Patient. Also ich würde da nochmal nachfragen, gab es zu dem Schwindel irgendwas, was Ihnen aufgefallen ist? Eine Hörminderung, ein Ohrgeräusch, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen?
Also Kopfschmerzen habe ich zum Glück keine gehabt, das wäre es ja auch noch gewesen. Aber Sie fragen mich und ich sage es Ihnen, da fällt es mir auf, also ich habe Hörminderung gehabt, das Ohr war zu. Also das war wie so Pfropf im Ohr und das Höre war irgendwie dumpf. Und außerdem habe ich so ein lautes Rauschen im Ohr gehabt. Das hat danach noch so ein bisschen länger angehalten. Also das war schon dabei.
Okay. Unser vierter Punkt wären dann Einflussfaktoren, Auslöser. Das hast du auch noch nicht gesagt. Das hier würde ich auch nochmal nachfragen, ob es irgendwelche Auslöser für diesen Schwindel gab.
Da gab es gar nichts. Es kam wie der Blitz, kam das. Ich kann das also ohne Ankündigung. Das ist, man merkt so ein paar Minuten vorher, jetzt kommt es wahrscheinlich. Jetzt kommt es, aber woran liegt es dann?
Okay, also gab keine wirklichen besonderen Auslöser.
Nee, gibt es leider nicht. Also zumindest wir meinen, es ist, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, es gibt schon Auslöser im weiteren Sinne oder Ursachen, aber die Patienten können das nicht bewusst auslösen. Also Meniere ist eben eine klassisch episodische Schwindelerkrankung. Das heißt, der Schwindel kommt ohne klare Auslöser und meistens aus heiterem Himmel, so wie unser Patient es beschrieben hat. Bei Meniere hält der Schwindel in der Regel ein paar Stunden an. Vom Charakter her typischerweise ein Drehschwindel, kann in Ausnahmefällen auch mal einen schwankenden Charakter haben. Und die Patienten haben begleitend einen Tinnitus, eine Hörminderung. In aller Regel eine Tieftonhörminderung. Es kann aber auch sein, dass bereits ein vorhandenes Ohrgeräusch lauter wird oder halt auch eine Hörminderung im Anfall zunimmt.
Okay, man muss Meniere als Ursache, ein kleiner Exkurs. Ich habe damals gelernt, es gibt diesen Hydrops endolymphaticus, der dann einen Druck aufbaut. Ist das immer noch Stand der Dinge?
Also die Ursache für Meniere ist bislang immer noch nicht vollständig aufgeklärt, aber es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Formen und Auslöser und am Ende werden die meisten Patienten doch sowas wie einen Hydrops haben. Im Innenohr haben wir ja zwei unterschiedliche Flüssigkeitskompartimente, die voneinander getrennt sind. Die Perilymphe, die ist natriumreich, ähnlich wie das Blut, also extrazelluläre Flüssigkeit. Und die Endolymphe, die kaliumreich ist, so ähnlich wie intrazelluläre Flüssigkeit. Die Endolymphe wird in der sogenannten Stria vascularis produziert und fließt dann über den Ductus endolympathicus in den Saccus endolympathicus und von dort aus in den Liquor rein. Das ist sozusagen der Abfluss von der Endolymphe.
Nur zur Erklärung, der Saccus ist so eine Art Dura-Duplikatur, ne?
Richtig, genau. Da kommen wir bei der Therapie nochmal drauf zu sprechen. Da gibt es ein operatives Verfahren, wo man den Saccus behandeln kann. Also, in der Cochlea befindet sich diese natriumreiche Perilymphe in der Scala Vestibuli und in der Scala Tympani. Und zwischen diesen beiden liegt eben dieser Ductus cochlearis mit der Endolymphe. Und dort befindet sich auch diese Stria vascularis, die wie gesagt die Endolymphe produziert, und das Corti-Organ, mit dem wir hören. Die Endolymphe und die Perilymphe sind also durch eine Membran getrennt. Das haben wir ja alle auch mal in Physiologie gelernt. In pathologischen Schnitten, aber auch in speziellen MRT-Aufnahmen konnte man dann eben zeigen, dass der endolymphatische Raum bei vielen Meniere-Patienten, ich sag mal, ausgebeult ist.
Und das ist dann das, was man mit diesem Hydrops endolymphaticus meint. Und kann man bei diesem Hydrops MRT auch die Reißlermembran sehen?
Nee, das nicht. Also es gibt Versuche mit so Spezial-CTs, die Membran darzustellen, aber man kann die noch nicht richtig gut im Lebenden direkt messen. Aber man kann das indirekt messen mit dem Galdolinum. Das ist ja das MRT-Kontrastmittel und es reichert sich in der Peri- und in der Endolymphe unterschiedlich schnell an. Grundsätzlich gibt es zwei Techniken. Entweder man kann das Kontrastmittel direkt durchs Trommelfell ins Mittelohr spritzen und das diffundiert dann ins Innenohr rein. Oder man gibt es eben systemisch, wie man das sonst auch bei, sagen wir mal, einer klassischen MRT-Aufnahme durchführt. Und auch dann reichert sich das Galdolinum etwas verzögert im Innenohr an. Wenn jetzt dieser endolymphatische Raum ausgeweitet ist, also hydropisch ist, ne, etwas mehr Volumen einnimmt, dann verdrängt er die Perilymphe und das Galdolinum reichert sich eben nur in der Perilymphe an und dann sieht man so eine Art Schatten von dem Hydrops. So kann man sich das vorstellen.
Okay, das ist quasi gerade andersrum wie sonst. Und typischerweise reichern in der HNO ja Pathologien wie Tumore eher das Kontrastmittel an und hier ist genau umgekehrt. Spannend. Und wird das wirklich auch zur Diagnosestellung verwendet?
Also ehrlicherweise nein, es ist viel zu ungenau. Nach wie vor ist Meniere eigentlich eine Erkrankung, bei der wie die Anamnese und klinische Untersuchung im Vordergrund steht. Wir haben hier vor ein paar Jahren echt dafür gekämpft, dass wir diese Technik etablieren können, weil das einfach kein zugelassenes Verfahren war und immer so im Grenzbereich oder im Graubereich war. Und so die ersten Untersuchungen waren sehr vielversprechend. Laut Literatur konnte man eben bei 93% der Meniere-Patienten auch einen Hydrops nachweisen. Da gibt es sogar eine Graduierung. Aber in 65% der asymptomatischen Gegenseite eben auch. Und dann ist es die Frage, wie sicher dieses Kriterium eigentlich am Ende ist. Ne? Mhm. Die Barani Society, das ist sozusagen für Schwindel das zentrale Organ, bei dem die ganzen wichtigen Kriterien festgelegt werden, unterscheidet bei Meniere den möglichen Meniere vom definitiven Meniere. Also wie wahrscheinlich das ist, weil es ist eben nicht immer so, dass man eindeutig sagen kann, der Patient hat Meniere. Also meistens, aber man kann es nicht immer sagen. Also laut der Barani Society liegt ein definitiver Meniere vor, wenn man erstens zwei oder mehrere Schwindelepisoden hatte, die spontan aufgetreten sind und 20 Minuten bis 12 Stunden gedauert haben. Wenn man einen tief- oder mittelfrequenten Hörverlust nachweisen konnte, während der Schwindelepisode oder danach. Wenn fluktuierende Ohrsymptome wie Tinnitus, Ohrdruck oder Hörschwankungen nachweisbar waren. Und vor allem, wenn die Erkrankung nicht besser erklärbar ist. Da kommen wir im zweiten Teil drauf. Und ein möglicher Meniere liegt vor, wenn die Schwindelepisode zwischen 20 Minuten und 24 Stunden ist. Also da ist das Zeitintervall etwas länger akzeptiert. Und da muss nicht unbedingt der Hörverlust dokumentiert worden sein. Genau, also das ist im Prinzip der Unterschied. Ne? Länger akzeptiert bei möglichen Meniere und kein dokumentierter Hörverlust.
Okay, das heißt also, die Länge der Schwindelepisode ist wichtig. Die soll ich immer erfragen. Und was wäre jetzt die wichtigste Differentialdiagnose zum Morbus Meniere?
Es kommt darauf an, wann der Patient jetzt kommt. Wenn der Patient das erste Mal kommt, sein erster Anfall, dann müssen wir sicherlich in erster Linie an das akute vestibulare Syndrom denken, also unsere letzte Episode, ne, wo wir dann über einen Schlaganfall oder die Neuronitis gesprochen haben. Aber auch andere Schwindelerkrankungen, BPLS, Bogengangsdeszenz, Akustikusneurinom und viele andere, da könnten wir sicherlich zahlreiche Folgen noch aufnehmen, kommen da in Frage. Wenn wir jetzt unseren Patienten nehmen, im konkreten Fall mit Meniere, der bereits mehrere Anfälle hatte, ist die wichtigste Differentialdiagnose bei diesen episodischen Schwindelerkrankungen die vestibuläre Migräne.
Also der Schwindelcharakter bei der vestibulären Migräne ist ja dem des Morbus Meniere sehr ähnlich. Er kann aber deutlich länger sein, ne, bis zu 3 Tage, wenn ich mich richtig erinnere. Und typischerweise gibt es auch kein Ohrgeräusch, also keine Ohrsymptome, keine Hörminderung, keinen Druck, also kein volles Gefühl im Ohr.
Ganz genau. Auch hier hat die Barani Society wieder unterschieden zwischen zwei Wahrscheinlichkeitsstufen, also der vestibulären Migräne und einer möglichen vestibulären Migräne. Eine vestibuläre Migräne liegt vor, wenn erstens mindestens 5 Episoden mit Schwindel vorliegen, die mindestens 5 Minuten und maximal 72 Stunden sind. Also da ist eine wesentlich größere Zeitspanne zulässig. Wenn aktuell oder früher eine Migräne entsprechend der internationalen gültigen Kriterien vorliegt oder vorlag und wenn während der Schwindelepisoden zumindest in der Hälfte der Zeit klassische Migränesymptome vorliegen, also Kopfschmerzen, einseitig pulsierend, eine Photophobie oder Tonophobie oder eine visuelle Aura. Und natürlich wieder bei Meniere, wenn wir keine bessere Erklärung haben. Also wenn nicht der Meniere die bessere Erklärung ist.
Gut, das waren jetzt die Kriterien für die definitive vestibuläre Migräne. Du hast gesagt, man unterscheidet zwischen einer möglichen und einer definitiven. Mhm. Wie wären jetzt die Kriterien für eine mögliche vestibuläre Migräne?
Ja, die sind ganz ähnlich. Also zwangsläufig ist wieder notwendig, dass die Patienten mindestens 5 solche Schwindelepisoden hatten zwischen 5 Minuten und 72 Stunden. Und dann müssen sie zumindest entweder eine Migräne mit oder ohne Aura aktuell oder in der Vergangenheit haben oder eben parallel zu den Schwindelsymptomen Migränesymptome. Das bedeutet in 50% der Fälle mindestens Kopfschmerzen, Photophobie oder Tonophobie oder eben eine visuelle Aura.
Okay, aber jetzt die Differentialdiagnose zum Morbus Meniere, vestibuläre Migräne, würde ich sagen, klingt das gar nicht so schwierig. Es gibt ja doch relevante Unterschiede. Also du hast keine Ohrsymptome, es ist viel länger, du hast Kopfschmerzen.
Ja, also bei eindeutigen Fällen ist das auch so und dann ist es eigentlich auch eine relativ klare, einfache Diagnosestellung. Man muss aber bedenken, dass Meniere eine Diagnose ist, die schon seit über 100 Jahren etabliert ist und deswegen halt in der Neurologie, in der HNO und auch in anderen Fachbereichen bei Allgemeinmedizin und Internisten relativ etabliert ist. Der Begriff vestibuläre Migräne wurde erstmals 1999 eingeführt und auch wenn die Erkrankung häufiger ist als der Meniere, ist es so, dass es einfach oft übersehen wird. Eine Besonderheit ist auch, dass es einfach gehäuft Patienten gibt, die beides haben. Also ein Morbus Meniere und eine vestibuläre Migräne. Gibt es einen Zusammenhang? Und dann wird es schwierig.
Okay, ich sehe. Ja, vielleicht sprechen wir lieber jetzt über die Therapie. Bei Meniere haben wir diese Stufentherapie. Kannst du dazu was sagen? Was ist damit gemeint?
Ja, Stichwort Therapie und Meniere, das kann ziemlich frustrierend sein und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also es gibt nicht die Meniere-Therapie. Das ist nicht wie bei einer bakteriellen Erkrankung, wo man Antibiotikum gibt und dann ist es gelöst, sondern das Problem ist, dass es eben unterschiedliche Ursachen gibt wahrscheinlich. Es gibt da eben nicht den einen Meniere, sondern wahrscheinlich mehrere Unterklassen und wir haben im Moment noch nicht die Tools, um die zu differenzieren. Das Hydrops-MRT hat uns da auch nicht wirklich weitergebracht, aber es gibt andere Ansätze. Also zum Beispiel untersuchen wir mit Kollegen aus den USA, ob es Charakteristika im Felsenbein-CT gibt, wo wir dann eben Unterscheidungen am Ductus endolymphaticus sehen können, an den Einmündungsstellen, am Saccus endolymphaticus. Und es gibt unterschiedlichste molekularbiologische Ansätze, bei denen es versucht wird, gezielter einteilen zu können, aber da sind wir noch nicht wirklich weit gekommen. Da die Erkrankung in vielen Fällen selbstlimitierend verläuft, ist man bei der Therapie relativ zurückhaltend und eskaliert erst, wenn es nicht mehr so richtig funktioniert oder der Patient einen großen Therapiewunsch hat. Und dann geht man sozusagen von Stufe zu Stufe. Auf der ersten Stufe steht bei uns das Betahistin. Das ist ein altes Antihistaminikum. Das muss man langfristig einnehmen. Wir empfehlen 3x24 mg am Tag. Und nur ein Teil der Patienten gibt an, dass es da eine Besserung gibt. In einer Dosis-Eskalationsstudie auf 48 Milligramm dreimal täglich konnte kein überzeugender Effekt nachgewiesen werden. Auch nicht bei niedrigen Dosen. Das war ziemlich überraschend. Und deswegen wurden Zweifel an der Beta-Histin-Therapie geäußert. Wir empfehlen es trotzdem.
Ganz konkret, was empfiehlst du? Also was, wie therapierst du deine Patienten?
Also wir empfehlen es so. Wir geben den Patienten für 3 Monate dreimal täglich 24 Milligramm Beta-Histin. Und wenn kein Effekt eintrifft, sollen sie es einfach absetzen.
Und eskalieren tust du gar nicht? Also auf 48 Milligramm?
Also, nein, nein. Also es ist so, es gibt ganz selten mal Patienten, das ist aber schon sehr speziell, die sagen, okay, 24 Milligramm war immer gut. Sie wollen keine weitere Eskalationsstufe 2, Stufe 3 wollen sie nicht. Dann kann man das probieren. Und es gibt einige Patienten, die auf eine höhere Dosis ansprechen. Das ist aber keine generelle Empfehlung, sondern es ist sehr individuell auf die Patienten runtergebrochen.
Und was hältst du von dem Vorgehen? Das habe ich auch mal gelesen, dass du die Patienten therapierst mit den 3x24 Milligramm. Und wenn sie anfallsfrei sind, dass man das dann stufenweise reduziert?
Ja, genau. Also wir machen es so, dass wir es 3 Monate geben und dann behalten die Patienten in der Regel das für ein Jahr bei. Wenn sie das sehr, sehr gut vertragen, in der Regel gibt es wenig Nebenwirkungen, lasse ich das denen dann frei, ob sie es reduzieren. In der Regel kann man es dann relativ rasch reduzieren, gibt auch 12 Milligramm Tabletten und es dann komplett ausschleichen. Es gibt aber viele Patienten, die wollen es nicht. Die wollen es beibehalten, weil sie einfach Schiss haben, dass die Schwindelanfälle wiederkommen.
Gut, und wenn das Beta-Histin nicht greifen sollte, dann würdest du sagen, gehst du zur Stufe 2?
Genau.
Also transtympanale Cortisoninjektionen, wie sonst auch so beim Hörsturz angewendet werden.
Genau, ja. Also anfangs war ich da auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Das kam als erstes, kamen Studien mit Methylprednisolon. Das Methylprednisolon verwenden wir hier nicht. Das brennt im Ohr. Und das wollte ich natürlich unseren Patienten jetzt nicht extra ein Medikament reinspritzen ins Ohr, das wir hier nicht benutzen. Also haben wir Dexamethasongel genommen, wie wir es auch bei dem Hörsturz verwenden. Und das spritzen wir wie beim Hörsturz im Abstand von einer Woche durchs Trommelfell durch. Wird sehr gut toleriert. Das ist eine ambulante Prozedur. Patienten sind eine halbe Stunde in der Klinik. Und da gibt es so gut wie gar keine Risiken. Also ich habe noch nie gesehen, dass eine Trommelfellperforation geblieben ist. Sowas gibt es. Literatur 1%. Aber wird sehr gut vertragen. Und so mit der Zeit haben wir festgestellt, dass doch relativ viele Patienten gut darauf ansprechen. Wie auch immer es wirkt. Aber es, ich würde sagen, ein Drittel bis die Hälfte der Patienten spricht auf diese Behandlung gut an. Wenn das nicht gezündet hat, oder dann kann man überlegen, also wenn es was gebracht hat und nach einem Jahr oder 2 Jahren wieder Schwindelanfälle auftreten, das haben wir auch ab und zu, kann man das nochmal wiederholen. Und wenn wir quasi Stufe 2 verlassen, also quasi transtympanale Kortisonspritze, dann kommen wir an eine Weggabelung.
Wenn du transtympanale Kortison appliziert hast, also Stufe 2, und Stufe 2 hat was gebracht, würdest du dann hinterher nochmal Stufe 1 Beta-Histin geben oder ist das Beta-Histin dann vollkommen raus?
Ich glaube, das ist dann raus und das machen wir eigentlich dann nicht mehr. Nee. Also wenn wir das verlassen haben, dann, das Problem ist, ne, die Patienten haben auch Anfälle, also manche haben Anfälle einmal die Woche, manche haben, diesen Patienten, die musst du anders behandeln. Da gibt es nochmal andere Tricks, die will ich ja gar nicht erwähnen, weil sonst verunsichere ich alle. Aber die klassischen Patienten, die das einmal im Monat haben oder alle 3 Monate, wenn du die jetzt 3 Monate behandelst, dann hatten die ja nur 2 Anfälle. Nehmen wir mal an, die haben jetzt ein doppeltes Intervall, weil es ja nicht ganz regelmäßig ist. Wissen wir gar nicht, ob wir einen echten Behandlungserfolg haben oder nur Zufall. Und das macht es so ein bisschen schwierig, das auch auszuprobieren. Deswegen sind diese langen Probierintervalle auch wichtig. Und dann gibt es immer wieder Patienten, die auch von einem saisonalen Effekt sprechen. Die sagen, im Winter war es total blöd und im Sommer habe ich wieder eine gute Zeit. Und dann kommen die zu dir, wo es ihnen gerade wieder schlechter geht. Du probierst ein bisschen rum, kommst wieder in den Frühjahr rein und es wird spontan besser. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Also das Thema evidenzbasiert ist hier sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite, da die Ursachen, die Patienten so heterogen auf die Therapie ansprechen, muss man schon sehr genau gucken. Also da kann man nicht alles nur in einem Standard festlegen. Gut, also jetzt haben wir, ein Patient ist quasi, hat auf das Beta-Histin, spricht er nicht mehr an. Cortisonspritze hat nichts gebracht, er hat regelmäßig Schwindelanfälle. Und jetzt kommen wir an diese Weggabelung, in der Stufentherapie. Anders als bei der vestibulären Migräne hinterlässt der Meniere mit seinen Anfällen häufig kleine Schäden, kleine oder große Schäden. Es fängt an mit so diesem typischen wannförmigen Tieftonhörverlust, aber je häufiger Anfälle und diese Hörverluste auftreten, desto länger mehr Hörverlust bleibt übrig. Das sind alles wie so kleine Mini, so eine Abnutzungserscheinung im Ohr.
Ja, man sagt ja auch, der Meniere, also der häufige Meniere, das Ohr brennt aus.
Genau, ne? Und auch die vestibuläre Funktion nimmt mit der Zeit immer mehr ab. Das können wir dann auch zum Beispiel in der Kalorik sehen, ne? Und ausbrennen bedeutet einfach, dass das Ohr keine richtige Funktion mehr hat. Also wenn das Schwindelorgan im Anfall nicht mehr erregt werden kann, gibt es eben auch keinen Schwindel.
Also nehmen wir mal an, unser Patient ist schon fast taub. Schwindelanfälle stören ihn aber immer noch. Er hat noch Schwindelanfälle. Dann wäre das doch ein Fall für Stufe 3, Gentamicin.
Ja, genau. Das wäre so ein typischer Fall für Gentamicin. Gentamicin ist ja ein Antibiotikum und ziemlich ototoxisch für die Haarzellen. Und wenn man das ins Ohr spritzt, schaltet das eben die vestibularen Haarzellen aus, aber auch die cochlearen Haarzellen. Deswegen ist das eben nur für Patienten, die auch schon schlecht hören. Man erzeugt sozusagen einen ausgebrannten Meniere. Man zieht das Ganze also vor mit dem Ziel, dass keine Anfälle mehr auftreten können, weil das Schwindelorgan nicht mehr erregbar ist. Wie gesagt, opfern die Patienten häufig eben auch ihre Hörfunktion und das muss man mit den Patienten vorher ausführlich besprechen. Und das andere ist, und das wird häufig vergessen in der Aufklärung, die Patienten tauschen halt immer wieder mal diesen episodischen Schwindel gegen so einen leichten Dauerschwindel, weil dieser unilaterale Ausfall nicht von allen Patienten komplett kompensiert werden kann. Und dann gibt es noch ein zweites Problem, und zwar das Gentamicin ist wahrscheinlich nicht nur für die Haarzellen schädigend, sondern auch für die cochlearen Ganglienzellen, zumindest weiß man das aus dem Tiermodell. Und das könnte dann Auswirkungen haben auf die Therapie des Hörverlustes.
Ja, das heißt, wenn du den Patienten mit Gentamicin therapierst, der Schwindel weg ist und du dann sagst, gut, gegen die Ertaubung wollen wir ein Cochlea-Implantat setzen, das könnte dann auch nachteilig sein für den Patienten.
Genau, also Patienten mit hochgradigem Hörverlust, wie du gerade schon gesagt hattest, können audiologisch mit einem sogenannten Cochlea-Implant wieder rehabilitiert werden. Und es gibt eben Hinweise, dass die Gentamicin-Therapie dafür zumindest nicht förderlich ist, weil sie eben diese Ganglienzellen schädigt. Und das Cochlea-Implant stimuliert halt direkt den Hörnerven und der Hörnerv ist eben auf seine Ganglienzellen angewiesen. Wir machen hier die Gentamicin-Therapie mittlerweile relativ selten, auch weil wir die Patienten insbesondere mit dieser transtympanalen Cortison-Injektion relativ gut helfen können.
Jetzt hatten wir über den Patienten gesprochen mit schlechtem Gehör. Nehmen wir an, unser Patient hat noch ein gutes Gehör, aber hat trotzdem eben fürchterlich Schwindelanfälle, leidet darunter und hat absoluten Therapiewunsch.
Ja, das Ohr abschneiden wie Van Gogh bringt leider nichts. Also auch, wobei über das Ohr abschneiden können wir gleich noch sprechen. Aber für diese Patienten, die sehr gut hören, würde ich auch die Gentamicin-Therapie nicht in Erwägung ziehen und auch nicht anbieten. Als Reservetherapie steht hier die Sakkus-Operation zur Verfügung. Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angerissen.
Die wird ja auch eher kritisch gesehen.
Ja, das stimmt. Also wir haben ja vorhin besprochen, dass der Sakkus endolymphaticus eine Dura-Duplikatur ist, über den die Endolymphe in den Liquor abfließt. So ein bisschen wie so ein Siphon. Früher, in der Zeit der eminenzbasierten Medizin, hat man sich überlegt, dass der Sakkus endolymphaticus sowas wie ein Expansionsventil sein könnte. Und man hat ihn dann einfach, weil er größtenteils knöchernbedeckt ist, von diesem Knochen befreit. Und dann hat man das Ganze wissenschaftlich untersucht und dann hat eine Arbeitsgruppe die Sakkus-Operation mit einer Shame Surgery verglichen. Also die haben quasi genau die gleichen OP-Schritte gemacht, nur halt am Ende den Knochen nicht runtergenommen. Und man hatte halt zwischen beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede gesehen. Und ja, das begründet so den, sagen wir mal, nicht idealen Ruf von der Sakkus-Operation. Ich muss zugeben, dass es ein paar Patienten gibt, die von dieser OP erheblich profitiert haben, sodass bei absolutem Therapiewunsch das zumindest eine Option ist. Und möglicherweise in einer Zeit der maßgeschneiderteren Therapie, also wenn wir weitere diagnostische Kriterien haben, könnte diese OP vielleicht eine Renaissance bekommen.
Gibt es ein operatives Verfahren, das selektiv nur das Gleichgewichtsorgan ausschaltet, also quasi die Gentamicin-Therapie, aber selektiv aufs Gleichgewichtsorgan und chirurgisch?
Ja, da gibt es mindestens zwei Optionen. Also man kann entweder ähnlich wie bei der Akustikusneurinomchirurgie den Nervus vestibularis durchtrennen. Das ist aber nach unserer Ansicht nach relativ invasiv und wie ähnlich wie bei der Gentamicin-Therapie kann dann so ein latenter Dauerschwindel bleiben. Eine andere Möglichkeit ist im Rahmen der Cochlea-Implant-Operation das Vestibularorgan chirurgisch zu zerstören. Auch hier sind wir sehr zurückhaltend, weil es mittlerweile Ansätze gibt, dass man mit der CI-Operation auch ein vestibuläres Implantat einbringen kann, das zumindest teilweise die Funktion rehabilitieren kann. Aber das steckt noch sehr in den Kinderschuhen. Es ist wesentlich anspruchsvoller als die CI-Implantation, auch technischerseits gesehen. Und der Markt ist kleiner. Das ist natürlich ein Problem.
Okay, spannend. Und jetzt haben wir relativ viel über den Morbus Meunier gesprochen. Sollen wir noch ein paar Worte zur vestibulären Migräne verlieren als Differentialdiagnose?
Ja, also wie gesagt, vestibuläre Migräne ist häufiger als Meunier, deswegen ist sie wichtig. Erstmalig beschrieben wurde die Assoziation zwischen vestibulären Symptomen und Migräne so Mitte der 80er Jahre. Und dann 15 Jahre später wurde der Begriff vestibuläre Migräne hier in Deutschland eingeführt. Wir haben ja in München eines, sage ich, das Referenzzentrum weltweit für Gleichgewichtserkrankungen. Über die Hälfte der Migränepatienten hat Schwindel und die haben auch häufig andere Symptome wie Reisekrankheit und das weist darauf hin, dass die Patienten vielleicht einfach auch eine besonders hohe Sensibilität haben. Zum Beispiel ist es so, dass wenn wir bei Patienten mit vestibulärer Migräne eine kalorische Prüfung durchführen, also einen starken vestibulären Reiz setzen, wir ganz häufig ein intensives Ansprechen haben. Also nicht nur, dass wir einen sehr ausgeprägten Nystagmus sehen mit einem sehr starken Gain, also Ansprechen, sondern auch, dass viele Patienten einfach die Untersuchung abbrechen und sagen, mir ist zu übel, ich muss mich übergeben. Also für uns ist das so ein weiches Kriterium. Wenn wir jemanden in die Kalorik schicken und wir sehen schon, der reagiert super stark, taucht Barbarani nicht auf, aber dann sehen wir schon, okay, da ist möglicherweise, könnte vestibuläre Migräne mit drinstecken. Ergänzend zur allgemeinen Schwindelanamnese muss bei Migränepatienten immer noch nach möglichen Triggern gefragt werden. Also zum Beispiel Schokolade, Rotwein, körperliche Belastung mit Dehydration, wenig Schlaf, Kaffee und bei Frauen die Assoziation zur Regelblutung.
Ist es wichtig, welche Schokolade oder generell Schokolade?
Es ist generell Schokolade, ja, also vor allem die dunkle. Ne?
Aber gerade die dunkle ist doch für das Herz-Kreislauf.
Ja, natürlich. Was gut fürs Herz ist, muss nicht gut für die Birne sein.
Okay.
Naja, also die Trigger, die müssen berücksichtigt werden, auch in der Therapie und auch so Schlaf, guter Schlaf ist eine wichtige Basismaßnahme.
Und bei der vestibulären Migräne gibt es da auch Medikamente, so wie das Betahistin, was man verschreiben kann?
Also was die symptomatische Therapie angeht, ist die klassische antiemetische Therapie gegen die Übelkeit und Schmerzmittel inklusive Triptane führend. Also akute Migränetherapie. Für die prophylaktische Behandlung kann man Magnesium verwenden, Flunarizin als Calcium-Antagonisten und typischerweise werden Beta-Blocker angewendet wie Propranolol oder Metoprolol. Und das muss man dann vielleicht auch dann mit dem in die Hand von einem Neurologen legen, werden auch immer wieder Antiepileptika verwendet wie Lamotrigin, Topiramat oder eben Valproinsäure.
Dann würde ich sagen, für heute reicht's. Dann sind wir am Ende.
Habe ich dich gecrashed.
Absolut. Aber ich habe viel gelernt. Ich würde sagen, wir sind heute am Ende mit dem Thema episodischer Schwindel. Auch wenn wir gefühlt, glaube ich, noch 2 Stunden weiterreden könnten. Ich versuche es nochmal irgendwie in 2, 3 Sätzen zusammenzufassen. Also heute ging es um die wichtigsten Diagnosen beim episodischen Schwindel, was Morbus Meniere und vestibuläre Migräne bedeutet. Wir hatten gesprochen über Gemeinsamkeiten der Erkrankungen, aber auch über die Unterschiede. Und wir sehen mal wieder, ist die Anamnese entscheidend? Und bei beiden Erkrankungen gibt es eigentlich keinen so wirklichen Goldstandard in der Therapie. Also es ist noch so ein bisschen viel ausprobieren und individuell auf den Patienten zugeschneidert eine Therapie finden.
Ja, das hast du für den Schwindel im Allgemeinen schon relativ gut zusammengefasst. Vielen Dank. Ich kann schon mal verraten, nächstes Mal machen wir weiter mit Schwindel und möchte mich an der Stelle bedanken für die schöne Session heute mit dir.
Dann bleibt mir noch zu sagen, dann war das Folge 9 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Yo, let's talk about ENT. AV, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils. We'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.